Egal ob Fernseh, Handy, Tablet oder Gamekonsole, Kinder sind schon früh von digitalen Medien fasziniert und nutzen sie immer häufiger.
Es ist insgesamt 1,5 Stunden Bildschirmzeit im Primarschulalter. Und ich glaube, nach wie vor im Primarschulalter ist der Fernsehbildschirm der wichtigste Bildschirm jetzt in Bezug auf die Mediennutzungsdauer.
Wegen der täglichen Bildschirmzeit haben Kinder auch immer häufiger verschiedene Probleme.
Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die von sich sagen, dass sie täglich gamen, und zwar teilweise bis zu 5 Stunden. Es sind dann auch die Schülerinnen und Schüler, die Mühe haben mit Schlafen und im Unterricht unkonzentriert sind.
Wie alarmierend ist die Situation? Und wie können junge Menschen einen vernünftigen Umgang mit Bildschirmmedien lernen?
Also man kann nicht einfach alles technisch regeln. Geht sowieso nicht, weil das Technische kann man immer wieder umgehen, leider.
Das ist der Durchblick.
Der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
und der Sabine Steiger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Durchblick über den digitalen Medienkonsum von Kindern. Ein Thema, das mir auch persönlich vor allem seit den letzten Sommerferien sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, egal wo ich war, ob im Restaurant, in der Body oder sogar schon am Morgentisch im Hotel, überall hat es Kinder gegeben, die vor einem Smartphone oder Tablet gesessen sind und irgendein YouTube-Film geschaut oder gamet haben. Während ihre Eltern ungestört haben können zu mörgeln. Und wahrscheinlich hätten die auch gerade selber von einem Monster gefressen werden können. Das Kind hätte es vermutlich nicht mitbekommen. Und darum habe ich mir gedacht, Daniel, das müssen wir thematisieren.
Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass Kinder häufig ein Handy in der Hand haben oder ein Tablet. Ich frage mich einfach, ist es denn wirklich so dramatisch, wie du es jetzt beschilderst?
Ja, das frage ich mich auch schon länger. Ich habe ja selber Kinder im Primarschulalter und kenne durch das auch viele Kinder und Eltern. Und ich stelle einfach fest, das Thema digitale Medien, egal ob Handy, Tablet oder Gamekonsole, ist omnipräsent und auch meistens sehr emotional. Jede hat eine Meinung dazu. Einer, der es, sage ich mal, vielleicht ein bisschen neutraler oder besser kann beurteilen kann, wie sich die Situation von unseren Kindern wegen dem zunehmenden digitalen Medienkonsum in den letzten Jahren verändert hat, ist der langjährige Primarlehrer David Bilkei.
Gerade Kinder, die von sich selber berichten, dass sie viel gamen, stelle ich einfach im Unterricht fest, dass sie Mühe haben, sich zu konzentrieren, auftragsgebunden etwas machen und schlicht und einfach an einer Sache dran zu bleiben. Und ich erkläre mir das so, dass ich mir vorstelle, wenn die in ihrer virtuellen Game-Welt sind, da passiert ständig etwas. Es ist ständig eine Abwechslung. Eine Situation kommt nach der nächsten. Und ein Lernprozess mit einem Schulbuch, das sich halt nicht bewegt und ständig verändert, ist natürlich etwas völlig anderes. Da braucht es viel mehr Fokus, viel mehr Durchhaltewille.
Und dieser Durchhaltewille und die Konzentration fallen heute vielen Kindern schwer, wenn nur schon vor 10 Jahren, wo Kinder noch ein bisschen weniger häufig in die actionglattene Game-Welt eingetaucht sind, so die Schlussfolgerung vom Lehrer David Bilkei.
Okay, das klingt krass, was er sagt, aber gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Bildschirmmedien Kinder konsumieren?
Ja, die gibt es. Schauen wir aber zuerst an, was Fachleute grundsätzlich für Empfehlungen abgeben. Man sagt, bis zum 3. Lebensjahr sollen Kinder ganz auf den Bildschirm verzichten. Von 3 bis 6 maximal 1/2 Stunde täglich. Kinder zwischen 6 und 10 höchstens 45 bis 60 Minuten pro Tag.
Und wie sieht es denn in der Realität aus?
Ja, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHW, macht in regelmässigen Abständen verschiedene Studien zum Medienkonsum von Kindern. Zum einen in der Vorschule mit der sogenannten Adel-Plus-Studie, dann für die Primarschule mit der Mike-Studie und bei Jugendlichen mit der James-Studie. Und diese Studien kommen zum Schluss, dass Kinder mehr Medien konsumieren, als Fachleute empfehlen. Zusammenfassend sagt der Co-Leiter Fachgruppe Medienpsychologie an der ZAW, der Gregor Waller, aber...
Es ist, glaube ich, irgendwie um eine insgesamt 1,5 Stunden Bildschirmzeit im Primarschulalter. Und ich finde auch das immer noch irgendwo im Rahmen auch von all diesen Ratgebern, die es gibt. Von dem her würde ich auch da sagen, es ist jetzt nicht massenhaft überbordend, was Bildschirmzeit anbelangt. Spannend auch, dass im Primarschulalter immer noch im Schnitt 20 Minuten das Buch gelesen wird, dass auch Radio und Musik gelost wird, Comic werden gelesen, also auch all die anderen analogen Medien werden nach wie vor rege genutzt. Das sind also nicht nur Bildschirmmedien. Aber ich glaube, nach wie vor im Primarschulalter ist der Fernsehbildschirm der wichtigste Bildschirm jetzt in Bezug auf die Mediennutzungstour.
Später bei Jugendlichen dann gewinnt das Smartphone immer mehr an Bedeutung. Auch die sozialen Medien wie TikTok oder Instagram sind bei den Teenies immer höher im Kurs. Am Wochenendtag surft ein Jugendlicher im Schnitt 5 Stunden lang im Internet.
Das scheint mir jetzt noch viel zu sein. Und eben auch schon in der Primarschule zeigt sich, je nach Alter starren Kinder einfach doppelt so lange in Bildschirm, wie es Fachleute empfehlen und es ihnen in dem Fall würde gut tun.
Ja, aber ich weiss, warum der Gregor Waller trotzdem sagt, es sei noch moderat. Im Ausland sieht der Medienkonsum bei Kindern noch mal ganz anders aus. So kann man in einer aktuellen US-Studie lesen, dass der Bildschirmkonsum von unter 2-Jährigen bei gut 50 Minuten pro Tag liegt. Obwohl verschiedene Ratgeber, Kinderärzte und sogar Organisationen wie die WHO sagen, bis 3 sagen Bildschirmmedien ganz schlecht für Kinder und ihre Entwicklung und man soll darum ganz darauf verzichten. Bis 4 sind es in den USA dann 2,5 Stunden, wo Kinder vor dem Bildschirm verbringen. Von 8 bis 12 verbringen die Kinder in Amerika im Schnitt 5,5 Stunden vor dem Bildschirm. Und bei Jugendlichen sind es dann 8,5 Stunden, notabene alles täglich natürlich. Ja, und obwohl die ZHW-Studie bei uns im Vergleich moderat ausfällt, wenn man Lehrpersonen gehört reden, wie der langjährige Pädagoge David Bilkei, zeigt sich nochmal ein ganz anderes Bild.
Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die von sich sagen, dass sie täglich gamen, und zwar teilweise bis zu 5 Stunden. Es sind dann auch die Schülerinnen und Schüler, die mühe haben mit Schlafen und im Unterricht unkonzentriert sind.
Ja, wenn man es so hört, irgendwie nicht überraschend. Es ist ja bei uns Erwachsenen kein Geheimnis, dass lange Bildschirmzeiten negative Auswirkungen auf den Schlaf haben können. Lässt sich das auch schon in Studien bei Kindern belegen?
Ja, auch in der ZHW-Studie zum Thema Medienkonsum von Kindern stellt man fest, je länger der Bildschirmkonsum, desto mehr Schlafprobleme haben die Kinder, so der Co-Leiter Fachgruppe Medienpsychologie, Gregor Waller.
Das hängt zum einen sicher damit zusammen, mit der Zeit von der Mediennutzung. Also wenn Kinder am Abend, vor allem zwischen 7 und 9, wenn sie langsam ins Bett gehen, intensiv den Bildschirmmedien nutzen, dann kann es sein, dass sie sowohl von den Inhalten aufgewühlt werden und nachher nicht schlafen können, oder aber auch die Problematik vom blauen Bildschirmlicht, also vom blauen Anteil vom Bildschirm, dass sie nachher schlechter einschlafen können. Also es gibt schon auch Befunde, die man müsste noch genau anschauen. Ebenso übrigens mit Übergewicht. Also wir haben auch einen Zusammenhang gefunden mit dem Body Mass Index, mit dem BMI und Übergewicht. Je übergewichtiger Kinder sind in diesem Alter, desto höher ist ihre Bildschirmzeit.
Noch einen Schritt weiter geht der bekannte deutsche Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer. Der Professor von der Universität Ulm hat verschiedene Bücher geschrieben, wie zum Beispiel «Die digitale Demenz». In der deutschen Talksendung «Anne Will» hat er schon 2016 vor einem zunehmenden Bildschirmkonsum von Kindern gewarnt.
Kinder profitieren von digitalen Medien überhaupt nicht, was ihre Gehirnentwicklung anbelangt. Im Gegenteil, stört die Sprachentwicklung, stört die motorische Entwicklung, stört Feinmotorik. Das ist die Grundlage von Denken. Also Kinder nehmen großen Schaden. Das ist ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man nicht sagen muss, wir brauchen jetzt ganz früh die Digitalisierung von Schulen und Unterricht. Weil nochmal, wir haben alle Daten der Welt, die zeigen, dass wenn sie WLAN im Klassenzimmer macht, das Lernen um etwa 15% schlechter. Googlen ist die schlechteste Art des Wissenserwerbs. Das liegt daran, dass wir keine Computer im Kopf haben.
Weil Google gebe einem auf eine Frage einfach eine fertige Antwort. Wir sind gar nicht mehr gezwungen, selber nach einer Antwort zu suchen, so der Manfred Spitzer. Und durch das würden sich auch keine neuen Synapsen im Hirn mehr bilden.
Also Sabine, jetzt muss ich doch mal schnell intervenieren. Wir verteufeln da die digitalen Medien ziemlich. Es mag ja sein, dass es einen negativen Einfluss hat, wenn ein Kind am Abend und zu lange am Computer sitzt. Aber es gibt doch auch auf der anderen Seite recht gute Lern-Apps. Und auch was Gamen anbelangt, gibt es ja genug Spiele, die kognitiv anspruchsvoll sind. Also so zurück in die Steinzeit, so wie das der Manfred Spitzer will, das ist doch absolut nicht realistisch.
Ja, ich glaube, nur verteufeln wollen es unsere gehörten Experten schon nicht. Der Manfred Spitzer beispielsweise will, glaube ich, einfach aufzeigen, dass es aus seiner Sicht der falsche Weg ist, um wir unsere Kinder zu früh und stark mit Bildschirmmedien konfrontieren. Auch die Wirtschaft wünscht sich ja, dass Schulen die Kinder auf die Digitalisierung besser vorbereiten und darum früher im Bereich digitale Medien unterrichtet werden. Also mit Programmieren etc. Das haltet der Manfred Spitzer für komplett falsch, weil es zu früh sei für ein Hirn, das noch nicht ausgebildet sei.
Kinder und Jugendliche, die leiden unter der Digitalisierung unserer Welt. Und nochmal, die Störungen, die heißen Aufmerksamkeitsstörungen, die heißen Depression, die heißen Bluthochdruck, die heißen Diabetes, die heißen Haltungsschäden von Schlafstörungen, Schulversagen, gar nicht zu reden.
Er muss sich darum bis heute den Vorwurf gefallen lassen, er würde das Internet dämonisieren, auch wenn immer mehr Studien eine kritischere Haltung gegenüber dem frühen Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen einnehmen. Laut dem Hirnforscher Manfred Spitzer verdichtet sich einfach die Indizien, dass das Hirn irreparable Schäden nimmt, wenn in jungen Jahren zu viele digitale Medien konsumiert werden.
Und kann er das belegen?
Ja, zu dem Schluss kommt auch eine Arbeitsgruppe an der Wilfrid Laurier University im kanadischen Waterloo vom letzten Jahr. Also sehr eine aktuelle Studie. Exzessive Bildschirmarbeit während der Entwicklung des Gehirns würde das Risiko von Alzheimer-Krankheiten und ähnlichen Demenzerkrankungen im Erwachsenenalter erhöhen, so die kanadischen Wissenschaftler. So rechnet man mit einem 4- bis 6-fachen Anstieg von Demenzerkrankungen in den Jahren 2060 bis zum nächsten Jahrhundert.
Okay, so Studien sind natürlich gewagt. Aber trotzdem, der Neurologe Manfred Spitzer ist mit seinen provokativen Aussagen umstritten.
Ja, das ist so. Mit diesem Argument kommen dann auch immer seine Gegner. Aber es schlägt keinen Geiss weg, dass er auf seinem Gebiet von der Hirnforschung auch ein Koryphäe ist. Aber egal jetzt, ob man ihm glaubt oder nicht, was sich daraus ableiten lässt, mit all dem, was wir jetzt gehört haben, ist, dass Eltern in der Verantwortung stehen und genau anschauen müssen.
Ist jetzt irgendwie aber auch ein ziemlicher Druck, den wir hier aufbauen, nach all dem, was wir gehört haben?
Ja, verstehe ich natürlich. Geht mir ja auch so, wenn meine 9-jährige Tochter gerade an etwas dran ist und ich nach 45 Minuten keine Lust habe, der Bad Guy zu sein und ihr will sagen, sie müsse jetzt hören, gerade weil auch, ja, weil es auch dann gerade so schön ruhig war und ich auch mal haben wollte, in Ruhe Zeitung lesen auf dem Handy. Ja. Man ist da ständig immer zwiespalt. Zum einen sollen die Kinder für die digitale Zukunft gerüstet sein und den Anschluss nicht verlieren. Gleichzeitig darf es aber auch nicht zu früh und zu viel sein, weil sonst die Entwicklung leidet und sie im dümmsten Fall nicht mal merken, was Schönes um sie herum passiert. Ja, mega schwierig. Ja, jetzt lassen wir aber mal die negativen Aspekte und Studien auf der Seite. Pädagogen wie der David Bilkei denken, es mache trotz allem durchaus Sinn, digitale Medien zu brauchen in der Schule oder zum Erledigen der Hausaufgaben.
Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ein deutlicher Vorteil zum Beispiel ist sicher, dass man nur ein Gerät braucht. Und sonst kann das Kind relativ selbstständig arbeiten, zu jeder Tageszeit. Ein grosser Nachteil, wo man muss mehr ein Augenmerk drauf haben und somit mehr berücksichtigen, ist, dass das Lernen an den digitalen Medien eher zu einem oberflächlichen Lernen führt.
In der Praxis an der Schule sehe ich dann das folgendermaßen aus, wenn man beispielsweise mit Hilfe der Google-Suchmaschine im Internet eine Präsentation machen will.
das Kind macht irgendeinen Link auf, du vielleicht nur mal prüfen, ob das ein gesponserter Beitrag ist oder ob die Quelle glaubwürdig ist oder nicht, sondern sucht einfach nach eigenen gutdünkenden Informationen, tut Textstellen markieren, mit Drag and Drop in die Präsentation hineinziehen und weil sie mal eine Medienbildung gehabt hat und weiss, wegen Plagiat und so weiter, tut es vielleicht ein paar Wörter verändern, aber mehr oder weniger sind dann Inhalte in dieser Präsentation, die nicht erarbeitet sind. So werden die Inhalte dann in diesen Präsentationen zusammengestellt und schlussendlich vorgeführt, wobei dann wesentlich die Kinder dann ablesen, was auf der Folie steht. Jetzt von außen betrachtet kann man sagen, ja, das Resultat sieht ansprechend aus. All die relevanten Informationen sind dort. Aber wenn man dann ins Hirn vom Kind hineinschaut und sich fragt, ja, was ist denn tatsächlich, was weiss das Kind tatsächlich jetzt, dann ist es relativ wenig.
Okay, das klingt jetzt ein bisschen ernüchternd.
Ja, und er beobachtet die Entwicklung doch schon über einen längeren Zeitraum. Uns nimmt es natürlich Wunder, wie seht ihr das? Hinterlasst uns doch einen Kommentar, bewertet den Podcast oder noch besser, abonniert ihn auch gerade, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
In der ganzen schnelllebigen Welt der digitalen Medien gibt es da auch Ansätze, wie denn der richtige Umgang ist im Zusammenhang mit dem Medienkonsum von Kindern.
Zum Glück gibt es da Menschen wie Jarmila Egger. Sie ist Medienpädagogin und Psychologin. Sie arbeitet für den Verein Ziehstück.ch. Sie geht an Schulen unterrichten zum Thema digitale Medien. Sie gibt Elternübung und Familienberatungen zum Thema. Und all die aufgezeigten Gefahren, die von digitalen Medien offenbar ausgehen, versucht sie zwar ernst zu nehmen, sie versucht aber auch zu differenzieren.
Unser Hirn ist nicht gemacht für die digitale Welt. Unser Hirn hat sich in dieser ganzen Entwicklung, Evolution minimal verbessert zu dieser Schnelllebigkeit von der Digitalisierung. Das ist immer noch sehr starr, die Form von unserem Hirn. Ganz leichte Anpassungen gibt es. Dementsprechend ist unser Hirn nicht gemacht für die schnellen Impulse, Bildwechsel und so weiter, das zu verarbeiten. Wir können es, ja, definitiv. Aber es tut uns gar nicht so gut.
Man merkt das dann eben im Alltag, so Jarmila Egger. Also auch wir Erwachsenen, wenn wir längere Artikel lesen, dass die Aufmerksamkeit nicht so da ist oder wir uns nicht mehr so gut fokussieren können und an etwas dranbleiben. Das würde ich mir dann eben nur noch können, wenn wir mit Leidenschaft an etwas dran sind.
Und wenn wir davon ausgehen, dass eben Depression, Bluthochdruck, Schlafstörungen und schulische Probleme, all das, was mit so einem Handy hergehen kann, wie Herr Spitzer sagt, wenn man von dem ausgeht, muss man schon sagen, ja klar, kann ich an grausamen Depressionen leiden und Schlafstörungen, wenn ich am Abend mit meinem Handy ins Bett gehe und Sachen anschaue, die mir einfach nicht gut tun. Das stimmt. Einen gesunden Umgang müssen wir aber lernen und der steht im Fokus. Also, wer einfach sagt, nein, mein Kind darf gar nicht und soll gar nichts, da gibt dem Kind nicht die Chance, gross zu werden dürfen in unserer Gesellschaft. Also, wir müssen unsere Kinder begleiten. Es muss nicht so extrem sein, dass ich sage, ja, mein Kind muss schon möglichst früh anfangen lernen, programmieren können und, weil das gehört heute dazu. Nein, es darf ganz wohl dosiert wenig sein und es darf es mit der Schulzeit lernen. Fokussiert, wie kann ich das Gerät als Arbeitsgerät einsetzen und nicht als Konsumgerät.
Jetzt ist es aber so, dass viele Eltern selber gar nicht wissen, was für ihr Kind denn am besten ist im Umgang mit den digitalen Medien.
Ja, da kommt mir gerade ein Gespräch in den Sinn, letztens im Bus, wo eine Mutter ihrem quengelnden zweijährigen Smartphone in die Hand gedrückt hat, um es zu beruhigen. Und im gleichen Atemzug ihrer Kollegin nebendran gesagt hat, das Kind sei eben immer so quengelig und schlafe schlecht.
Ja, also die Tatsache, dass der blaue Bildschirm schlecht für uns Schlaf ist, ist glaube ich definitiv noch nicht bei allen angekommen.
Definitiv nicht. Und ja, trotzdem ist es noch beachtlich. Gemäss der ZHW-Studie hat unter den 6- bis 7-Jährigen jedes 5. Kind ein eigenes Smartphone. Also wir reden da notabene von Erstklässlern. Und jedes 10. Kind hat eine eigene Spielkonsole im Schlafzimmer.
Also du sagst, jeder 5., 6. bis 7-Jährige hat schon ein eigenes Handy?
Ja, genau.
Okay, ja, bleiben wir gerade noch schnell beim Handy. Wir haben ja gesagt, je nach Alter maximal etwa 45 Minuten am Tag ist ein guter Richtwert, was so Bildschirmzeit angeht. Und es braucht ja auch enge Begleitung von den Eltern. Ab welchem Alter ist es denn überhaupt sinnvoll, einem Kind ein eigenes Handy zu geben?
Das ist ein riesen Thema. Meine Tochter hat schon in der dritten Klasse nach einem eigenen Handy geschrien, weil alle anderen natürlich auch schon ein eigenes Handy haben in ihrer Klasse, hat sie gesagt. Der Gruppendruck ist da enorm. Viele Kinderärzte und Psychologen empfehlen aber, Pandoras Box so spät wie möglich aufzumachen, weil nachher können wir nicht mehr zurück. Und es gibt aber auch die, wie die Medienpädagogin Sharmila Egger, die sagt, spätestens an der Primarschule sollte das Kind ein Handy haben und das aus der folgenden Überlegung.
Es ist nicht schlecht, wenn das noch vor der Oberstufe der Fall ist. Es hat mehrere Gründe. Zum einen, in der Primarschule ist es in einem Klassenverband und auf der Oberstufe hin teilt sich das wieder auf. Man kommt mit neuen Kindern in die Klasse. Wo unterschiedlich weit sind, unterschiedliche Nutzung schon vorher ihrer eigenen Klasse hatten. Und das Kind kommt so auf die Welt, weil es plötzlich ständig ein Handy hat und dann müsste Snapchat, TikTok und alles können und auch haben. Dann ist das so ein eine Überforderung. Es hilft, wenn man so sagt, Ende 5. oder irgendwann in der 6. Klasse, je nachdem auch, wo das Kind steht, hey, schau, wir geben dir mal ein Handy, das ist dies, aber es ist in meiner Verwahrung, also ich darf es jederzeit wieder zu mir zurücknehmen, du kommst es nur zu bestimmten Zeiten über und du darfst mal diese App installieren. Wir machen die Anmeldung gemeinsam und dann will ich auch jederzeit wieder drauf schauen.
Sharmila Egger findet das einen guten Zeitpunkt, gerade weil es dann auch noch vor der Pubertät ist. Im Normalfall, wo man noch viele Möglichkeiten hat, ein Kind zu begleiten, Regeln aufzustellen und auch durchzusetzen. Egal, wann der Zeitpunkt ist, der Umgang mit dem ersten Handy muss von den Eltern stark begleitet werden.
Mit Regeln, mit Zeiteinschränkung, mit nur gewissen einzelnen Apps zugelassen, was man sich auch fragt, wenn sie eine neue App installieren will, dass es eben automatisch auch im Flugmodus oder ganz ausgeschaltet wird zu bestimmten Zeiten. All das ist ein wichtiger Prozess oder ein wichtiger Teil, wo man technisch sehr viel darf und soll auch machen am Anfang. Und gleichzeitig aber auch unbedingt die Gespräche führen, die Auseinandersetzung haben. Also man kann nicht einfach alles technisch regeln, geht sowieso nicht, weil das Technische kann man immer wieder umgehen, leider. Da kommt man auf die Welt, wenn man so das Gefühl hat, Familienfreigabe und so weiter, das verhebt leider nicht. Man muss wirklich mitbegleiten. Und so wie man bei anderen Sachen ja auch, wenn ein Kind sagt, so viel darf sein und nicht mehr und es wird überschritten, ist es auch beim Handy.
Okay, da haben betroffene Eltern, wo das Thema gerade aktuell ist, mal so ein bisschen einen Richtwert. Was mich aber jetzt ein bisschen stört, ist so ein bisschen die alarmistische Grundhaltung, dass da alles ganz schlimm und verrückt ist.
Ja, ich weiss es schon. Aber ja, ich erlebe auch die sehr sorglose Haltung von vielen Eltern bei diesem Thema. Mhm. Man lässt Kinder einfach machen und sagt, ja, es gehört heute halt dazu und schaut dann aber nicht so genau an. Mhm. Und man muss sich schon bewusst sein, 60% der Mädchen im Jugendalter haben schon sexuelle Belästigung in der digitalen Welt erlebt. Das kann man in der Jugendstudie James von der ZHW nachlesen. Und es gibt auch Cybermobbing und andere üble Geschichten, wo die Kinder schon, schon sehr früh damit konfrontiert werden, wenn sie ein Handy haben. Da braucht es darum viel Aufklärung und häufig würde man da als Medienpädagogin aber leider auch hineinhinken, sagt Sharmila Egger.
Also in den knapp 10 Jahren, wo ich jetzt bei Zeitung arbeite, habe ich auch gemerkt, Inhalte, die ich am Anfang noch in der Oberstufe erzählt habe, erzähle ich jetzt teilweise schon wirklich in der 4. Klasse. Also es ist wirklich so weit oben runtergerutscht. Weil, wenn ich finde, hey, nein, ich will nicht im Kindergarten müssen über das Thema Pornografie und WhatsApp-Stickers reden. Dann ist irgendetwas nicht mehr gut, wenn in diesem Alter Kind schon mit so Inhalt konfrontiert wird. Und für mich ist eigentlich da die Grenze schon längstens erreicht, was ein Kind in der 4. Primarschule eben schon zugeschickt bekommt. Das kann so verstörend sein, es kann verängstigen und gleichzeitig auch abstumpfen.
Viele Kinder wissen dann nicht so recht, wie sie das einordnen müssen. Darum ist das Gespräch mit dem Kind so wichtig und auch die Prävention an den Schulen und bei Eltern.
Also ich sehe, der Spagat zwischen dem, was dem Kind würde gut tun in der digitalen Welt und gleich für die digitale Zukunft fit zu machen, damit es später auch den Anschluss nicht verliert oder Gefahr läuft, Opfer von sexueller Belästigung oder Mobbing zu werden und was da sonst noch als, für Gefahren lauert im Netz. Der Spagat, der ist nicht einfach.
Nein, absolut nicht.
Was sagen denn die Fachleute? Was ist eine gute Handyzeit für Kinder und Jugendliche?
Ja, so wenig wie möglich, sagen die Fachleute. Eine generelle Antwort gäbe es aber nicht, sagt Medienpädagogin Sharmila Egger.
Ja, und zwar liegt das primär daran, dass man eben auch schafft mit dem Gerät. Eben, wenn man jetzt in der Stadt Zürich schaut, ab der 5. Klasse haben die ein Tablet. Dann heisst, die schaffen ja auch an einem Gerät. Und wenn wir jetzt anschauen, was gibt es so für Bildschirmzeiten, Mittelstufe bis 5 Stunden oder 3. bis 6. Klasse, nicht mehr als 10 Stunden pro Woche, was auch immer, das ist dann immer die Frage, was macht das Kind in dieser Zeit? Wenn ich ein Video machen will, schneiden, von 3 Minuten, dann brauche ich für das, von einem Familienfest beispielsweise, brauche ich für das einen halben Tag mindestens. Also, und das ist doch gute Zeit. Aber es sind dann 4 Stunden, die in die Aktivität investiert. Versus reines TikTok-Video durchswipen. Kann man auch 4 Stunden lang ohne Probleme machen. Es wird auch nie langweilig. Aber es ist andere Zeit, qualitativ viel schlechtere Zeit.
Und die Zeit auf TikTok oder anderen sozialen Medien, das lange dann 1 Stunde pro Tag in der Oberstufe, so die Medienpädagogin Egger. Und wenn wir es gerade vom sinnvollen Umgang mit Bildschirmmedien haben, Primarlehrer und Medienfachmann David Bilkei, kommt es nicht einmal so darauf an, wie lange genau die Kinder ihren digitalen Medienkonsum ausleben, sondern zu welchem Zeitpunkt am Tag.
Nach dem Nachtessen kein Computer mehr, kein bewegtes Bild mehr. Der Grund ist relativ einfach. Man weiss, dass wenn man lange Bildschirmzeit hat, dass das nicht gut für den Schlaf ist. Und im Schlaf passiert im Hirn etwas Wesentliches. Und zwar, erstens wird, was man im Tag erlebt hat, nochmal verarbeitet. Und vor allem auch, was man gelernt hat, das wird nochmal repetiert. Das heisst, wer einen guten Schlaf hat, wer einen langen Schlaf hat, der lernt im Wesentlichen auch besser.
Also, der Zeitpunkt ist wichtig, wenn man am Computer hängt und wie lange man dran ist und was man damit genau macht. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen relativ, das Ganze. Ich meine, Gamen mag für Leute, die keine Computerspiele nutzen, zwar völlig sinnlos erscheinen, aber ich muss irgendwie auch schon sagen, es gibt schon sehr viele Games, wo die Kinder vielleicht auch Fertigkeiten wie Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit, Reaktionszeit, Feinmotorik, vielleicht sogar Kreativität lernen und kognitiv aktiviert sind.
Ah ja, zum Beispiel?
Also ich habe früher gerne so Strategiespiele gespielt, wie zum Beispiel Age of Empires oder SimCity, wo man eine Stadt muss aufbauen, Wirtschaft am Laufen behalten, handeln, vielleicht eine Verteidigung aufbauen und so weiter. Und ich glaube, das hat mir schon so ein paar Sachen über Strategie, Ressourcenplanung, Weitsichtigkeit, Risikoabwägung und so weiter beigebracht. Vielleicht überschätze ich das Ganze jetzt auch ein bisschen.
Es klingt aber noch spannend und klingt mal nach sinnvollerem Zeug wie das, was ich gespielt habe. Ich habe auf der Nintendo-Fernsehkonsole, glaube ich, nie etwas anderes gegamet wie Super Mario. Aha. Aber in dem bin ich im Fall mega gut gewesen. Okay. In allen Welten, das würde ich also noch sagen. Ja, aber klar, auch heute gibt es natürlich so sinnvolle Spiele wie deine Beispiele. Minecraft ist ja auch so ein Game. Also quasi die digitale Weiterführung von Lego ist in der aktuellen ZAW-Mike-Studie übrigens das beliebteste Game bei den Primarschülerinnen und Primarschülern. Und ja, du hast recht, Gamen kann natürlich kognitiv auch sehr fordernd sein. Wir haben dazu übrigens auch mal eine Durchblickfolge gemacht vor 3 Jahren, wo es darum gegangen ist, wie Videospiele auch im Job helfen können, weil man trainiert, Entscheidungen zu treffen und Strategien festzulegen. Aber eben, wir reden da jetzt heute explizit von Kindern und Hirnis, die noch im Wachstum sind. Laut der ZAW-Studie gamen übrigens auch 2/3 der Primarschüler laut eigenen Angaben regelmässig, vor allem Buben. Und eigentlich hat rein nach Studie die Nutzungsdauer des Gamen nicht zugenommen. Viele Kinder machen einfach noch viel anderes zusätzlich in der digitalen Welt, was dann eben in der Gesamtmenge zu viel ist. Und trotzdem will der Gregor Waller, der den Medienkonsum von Kindern untersucht, die zunehmende Präsenz von digitalen Medien nicht verteufeln. Er ist der Meinung, die Chancen seien grösser als die Gefahren.
Wenn die Gefahren grösser wären, von diesen jetzt, sagen wir, digitalen neuen Medien, die in den letzten 10 Jahren aufgekommen sind, dann würden wir sie nicht mehr nutzen. Etwas, was eher negativ, auf uns negative Effekte hat, tun wir automatisch weniger nutzen. Es hat für uns ganz viele positive Aspekte, da bin ich überzeugt, für uns alle. Es hat, wie alles im Leben, immer auch eine Kehrseite von der Medaille. Es gibt auch negative Aspekte, aber mit denen müssen wir lernen umgehen und die positiven möglichst gewinnbringend für uns können einsetzen.
Also ist ja längerfristig doch noch nicht Kopf und Malz verloren im Zusammenhang mit den digitalen Medien der Kinderwelt.
Nein, es bietet sich viele Chancen, wenn man sie mass- und sinnvoll anwendet. Und so brauchen heisst eben auch, das Kind nicht einfach 3 Stunden vor der Gamekonsole hocken lassen und gut ist.
Wechseln wir nochmal kurz das Thema. Hat aber auch mit dem sinnvollen Umgang zu tun. Ein grosses Thema in diesem Zusammenhang ist aktuell ja gerade ChatGPT. Wie gehen die Schulen damit um, dass ihre Schützlinge sich bei Arbeiten und Vorträgen Hilfe von einer künstlichen Intelligenz holen?
Ja, das sei eine grosse Herausforderung für die Schulen. Schulen stechen vor grossen Veränderungen und sind gefordert, sagt der ZWK-Studienleiter Gregor Waller.
Rückgängig machen kann man es nicht mehr. Das ist nicht möglich. Also zurück in die Zeit vor diesen maschinellen Lernens, ChatGPT und wie sie alle heißen, können wir nicht. Also müssen wir versuchen, sie zu integrieren im Curriculum, jetzt sowohl in der Schule wie auch an der Hochschule, dass man halt ein neues Regelwerk macht, sagt, hey, ihr könnt es einsetzen, aber ihr müsst angeben, dass ihr es einsetzt. Ihr müsst eine Art, wie eine Art zitieren. Vielleicht muss man auch Prüfungsmodalitäten ändern, je nachdem, dass man weniger schriftliche Arbeiten macht, die man daheim machen kann und halt die Tools einsetzen und halt mehr Arbeiten vor Ort muss verfassen. Vielleicht auch eher mündlich abfragen. Da wird unser ganzes Bildungssystem wahrscheinlich vor eine rechte Herausforderung gesetzt. Aber ich denke, wir müssen die annehmen, weil es gibt ganz viele positive Aspekte auch dort wieder. Man kann die Tools aus Sparringpartner benutzen. Man kann mal eine grobe Übersicht sich geben von einem Thema.
ChatGPT selber sagt von sich auf diese Frage übrigens, dass er als kreativer Schreibpartner dienen kann, der den Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung von Ideen und beim Verfassen von Texten können unterstützen.
Ob das so ist und unsere Kinder durch die neuen Medien kreativer werden, das wird sich zeigen. Die Anwendung von ChatGPT und anderen solchen Chatbots hat ja erst gerade vor kurzem so richtig Fahrt aufgenommen.
Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Stopp. Mhm. Wir haben aber in unseren Shownotes einen Haufen nützliche Tipps mit Tipps für Eltern und andere erziehungsberechtigte Personen zusammengestellt. Auch Anlaufstellen, wo sie sich beraten lassen können. Machen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick, Daniel. Um was geht es in der nächsten Durchblickfolge in 2 Wochen?
Die Schweiz lockt nicht nur kulturinteressierte, landschaftsliebende und uhrenpostende Touristen in unser Land. Nein, wir ziehen auch zahlreiche Leute aus Mafia-Clans an. Wir gehen darum der Frage nach in der nächsten Folge, warum sind wir in der Schweiz eine Hochburg vom organisierten Verbrechen?
Bevor wir das nächste Mal in die Unterwelt abtauchen, sagen für heute Tschüss, Sabine Steiger
und Daniel Fanslau.